Die Nachrichten von SRF um 9 mit Corinna Heinzmann. Ein Teil der neuen Zölle der US-Regierung ist in Kraft getreten. Derweil machen US-Firmen an den Börsen Milliardenverluste. Und Pandemierisiko. Die Bekämpfung des Mpox-Virus müsse weltweit mehr Priorität erhalten, fordern Forschende. Das Wetter, heute sonnig und am Nachmittag warm. -5,5%. So hat für den Dow Jones Index in New York die Börsenwoche geendet. Hintergrund ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Solch hohe Verluste gab es für die wichtigsten börsenkotierten US-Unternehmen zuletzt zu Beginn der Corona-Pandemie. Dominik Brandt.
Über die ganze Woche gesehen verlor der Dow Jones rund 8%. Zuerst ging es am Donnerstag nach der Ankündigung Trumps bergab, auf nahezu alle importierten Güter Zölle zu erheben. Am Freitag reagierte die Börse dann noch stärker, unter anderem wegen Gegenmaßnahmen Chinas. Das Land verhängte seinerseits Zölle auf US-Produkte. Besonders unter Druck waren die Aktien der großen US-Chip-Hersteller und Technologiefirmen. Apple zum Beispiel verlor innerhalb zweier Tage mehr als 500 Milliarden Dollar an Börsenwert. Präsident Trump äußerte sich mit kurzen Nachrichten auf seiner Social-Media-Plattform. Große Unternehmen machten sich keine Sorgen über die Zölle, denn, so Trump, «they know they are here to stay», also sie wüssten, sie seien hier, um zu bleiben. Und in einer weiteren Nachricht schrieb Trump, nur die Schwachen würden scheitern.
Ein Teil der Zölle, die US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, sind nun in Kraft. Es handelt sich dabei um die pauschalen Zölle in Höhe von 10% auf Waren aus fast allen Ländern. Die abgestuften Zölle, welche für Länder gelten, mit denen die USA aus Sicht der US-Regierung ein besonders hohes Handelsdefizit haben, treten am 9. April in Kraft. Dann sollen auch die Zölle von mehr als 30% für Waren aus der Schweiz gelten. Noch gibt es Ausnahmen, beispielsweise für Arzneimittel, Halbleiter oder bestimmte kritische Mineralien. Trump hat allerdings gestern angekündigt, dass auch für derartige Waren künftig höhere Zölle gelten könnten. Die Europäische Union will künftig enger mit 5 zentralasiatischen Staaten zusammenarbeiten, darunter Usbekistan, Kirgisistan und Turkmenistan. Das haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa mit den Präsidenten der zentralasiatischen Staaten beschlossen, bei einem Treffen in Usbekistan. Verstärkt werden soll die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Investitionen. Die EU kündigte an, 12 Milliarden Euro in der Region zu investieren. Kommen soll das Geld aus der sogenannten Global Gateway-Initiative. Diese sieht vor, Investitionen in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern vor. Damit will die EU auch ihren globalen Einfluss ausbauen. Zwei Meldungen aus dem Ausland in Kurzform. Zuerst in die Ukraine. Dort sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zahlreiche Kinder, wie Nachrichtenagenturen melden. Der Angriff ereignete sich in einer Industriestadt im Südosten der Ukraine. Dann nach Myanmar. Gut eine Woche nach dem schweren Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen auf über 3.300 Tote, staatliche Medien berichten. Rund 4.800 Personen seien verletzt. Hilfsorganisationen warnen davor, dass in Myanmar nach dem Beben Krankheiten wie Cholera ausbrechen könnten, weil in gewissen Gebieten die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Nach mehreren Ausbrüchen auch in Europa in den vergangenen Jahren ist die Situation rund um Mpox, früher Affenpocken genannt, etwas in den Hintergrund gerückt. Doch die Wissenschaft warnt vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus. In einem Fachmagazin schreibt ein britisches Forscherduo, im Zusammenhang mit dem Mpox-Virus gäbe es Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemierisiko. Aktuell gibt es in Afrika Ausbrüche mit 4 Varianten des Erregers. Die aktuell kursierenden Mpox-Varianten werden überwiegend durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Bekämpfung von Mpox müsse auf der globalen Gesundheitsagenda nach oben rücken, schreiben die Wissenschaftler. So brauche es dringend eine bessere Überwachung und mehr lokale und regionale Kapazitäten, um beispielsweise Impfstoffe zu produzieren. Zum Fußball und der Nations League der Frauen. Die Schweizerinnen haben am Abend in St. Gallen gegen Frankreich verloren mit 0:2. Und die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 5,5% verloren. Der Euro wird zu 94,33 Rappen gehandelt und der Dollar zu 86,06 Rappen. Und noch der Blick aufs Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Am Nachmittag wird es 19 bis 23 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Seiler.
SRF 2 Kultur.
Wir kommen zur Sendung International. Heute zu den Protesten in Serbien.
Schon seit Stunden ist eine der zentralen Straßen Belgrads komplett blockiert. Die Stimmung heizt sich immer weiter auf. Es wird ohne Unterlass getrommelt, gepfiffen und gesprungen. Hier findet gerade die Auftaktkundgebung zum größten Protest in der Geschichte Serbiens statt. Mehrere 10.000 warten auf die Ankunft der Protestierenden aus den anderen Landesteilen Serbiens, die während der letzten Tage zu Fuß, auf Traktoren oder auf dem Fahrrad hierher in die Hauptstadt gereist sind. Wie beim Zieleinlauf am Olympischen Marathon haben sich die Menschen kilometerlang auf beiden Seiten der Straße aufgestellt, um die Ankommenden zu begrüßen. Die Menge ist euphorisiert. Einige brechen vor Rührung in Tränen aus. Andere lachen über das ganze Gesicht. So auch Jovana. Sie ist die rund 100 Kilometer von ihrem Zuhause ins Zentrum Belgrads gelaufen. Die Schmerzen des langen Marsches seien weg. Auch Ivana ist von Vršac aus, eine Kleinstadt nahe an der rumänischen Grenze, hierher gekommen. Ihr gehe es um das Serbien und die Zukunft aller. Seit Monaten gehen in Serbien die Menschen auf die Straße. Was als Studentenbewegung begann, hat sich zum Volksaufstand entwickelt. Die Menschen fordern ein Ende der Korruption und einen funktionierenden Rechtsstaat und fordern damit das zunehmend autokratische System von Präsident Aleksandar Vučić heraus. Das ist international. Mein Name, Janis Fahrländer. Seine beiden Pferde helfen Dejan in diesen unruhigen Zeiten. Die sensiblen Tiere beruhigen ihn, erzählt er.
So it's very relaxing and they said that horses feel when you are angry or nervous. Something like they collect from you that negative energy and give you a positive energy.
Dejan wohnt mit seinen Eltern in einem kleinen Dorf etwas außerhalb von Novi Sad, Serbiens zweitgrößter Stadt. Gleich hinter dem Haus, neben dem Gemüsegarten, beginnt das Weizenfeld. Jetzt, zu Frühlingsbeginn, sind die ersten zarten Pflänzchen zu sehen. Der kleine Hof, den seine Eltern aufgebaut haben, ist mittlerweile nur noch eine Nebeneinkunft. Hauptberuflich ist Dejan Lehrer. Doch zurzeit ist er vor allem politisch aktiv. Denn die Bauern gehören zu den ersten Unterstützern der Studentinnen und Studenten und ihren Anliegen. Mit den großen Traktoren sind sie an den Protesten kaum zu übersehen. Im Wohnzimmer erklärt er, weshalb von Seiten der Bauern so viel Unterstützung kommt.
Eigentlich sollten unsere Gehälter steigen. Wir sollten in der Lage sein, genug zu verdienen für ein anständiges Leben. Ich zum Beispiel habe 2 oder sogar 3 verschiedene Jobs und bin trotzdem am Ende im Minus.
Die Löhne in Serbien können wegen der hohen Inflation nicht mit den steigenden Lebenskosten mithalten. Besonders betroffen sind dabei die Landwirte. Die Preise für Dünger, Saatgut oder Maschinen sind gestiegen, während die Erträge dieselben geblieben sind. Die Folgen? Letztes Jahr hat Dejan ein Verlustgeschäft gemacht. Vor 2 Jahren haben die Bauern wegen all dem bereits protestiert. Vom Staat erhalte er aber trotzdem keine Unterstützung. Im Gegenteil, Subventionen wurden gar gekürzt.
Die Situation in unserem Land wird seit vielen Jahren immer schlechter. Ich meine nicht nur die finanzielle Seite, sondern auch die Regierung. Sie machen, was sie wollen, im Grunde ohne jede Kontrolle.
Seit Jahren führten sich die Politiker im Land wie Herrscher auf. Öffentliche Ämter würden mit Getreuen besetzt, die Interessen der normalen Leute seien ihnen jedoch komplett egal. Viele Menschen in Serbien hätten sich längst mit all dem abgefunden. Doch dann sei etwas passiert, was sie nicht mal hätten hinnehmen können.
Wir haben alles ertragen. Wir haben es ertragen, als sie von uns gestohlen haben und uns gerade genug zum Überleben gelassen haben. Aber als diese jungen Menschen ihr Leben verloren haben, sind wir aufgewacht. Ich war schockiert.
Am 1. November 2024 stürzt das Bahnhofsvordach des Hauptbahnhofes von Novi Sad ein. Das Unglück fordert 16 Todesopfer. Dabei war der Bahnhof erst gerade vollumfänglich saniert und nur ein paar Monate vor dem Unglück feierlich wiedereröffnet worden. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, wird schnell zum Politikum. Noch am selben Abend tritt der serbische Präsident Aleksandar Vučić im Fernsehen auf.
Ich weiß nur, dass es fast unglaublich ist, dass wir dieses Vordach 60 Jahre lang nicht renoviert haben. Obwohl wir alles renoviert und eine Menge Geld investiert haben, haben wir dieses Vordach nicht renoviert. Warum? Ich weiß es nicht. Jemand wird wahrscheinlich Antworten geben.
Die Aussage stellt sich als falsch heraus. Das Vordach war sehr wohl Teil der Renovierungsarbeiten gewesen. Offensichtlich wurde beim Bau gepfuscht. Viele vermuten daher, andere Gründe müssen hinter dem Einsturz stecken. Schnell rückt die Korruption als mögliche Ursache in den Fokus. So sieht es auch Sofia Mandic. Die Juristin ist Teil einer Kommission, welche die Hintergründe der Tragödie untersucht. Diese Kommission besteht aus unabhängigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Sie hatte sich im Dezember formiert, als die Regierung die Bildung einer parlamentarischen Untersuchungskommission verweigerte. Die Gruppe analysiert alle Dokumente, welche die Regierung unter dem öffentlichen Druck publizierte.
Unsere Haupterkenntnis ist, dass dieses staatlich geleitete Projekt gegen Prinzipien des Gesetzes und der Verfassung verstieß.
Die Renovierung des Bahnhofes ist Teil einer geplanten Schnellzugverbindung zwischen der ungarischen Hauptstadt Budapest und Belgrad, ein Prestigeprojekt der serbischen Regierung. Für dieses Großprojekt wurde ein Abkommen zwischen der serbischen und der chinesischen Regierung abgeschlossen. Das Geld kommt dabei in großen Teilen von einer chinesischen Bank. Bei der Vergabe der einzelnen Projekte hat das Team um Sofia Mandic erhebliche Mängel festgestellt.
Es gab keine öffentliche Ausschreibung für das Projekt. So konnten verschiedene Unternehmen mit engen Verbindungen zur regierenden Partei und der Regierung Teile der Bauarbeiten übernehmen.
Laut der Expertin gibt es verschiedene Anzeichen, dass es im Verlauf des Projektes zu Korruption gekommen ist.
Die Bauarbeiten wurden unter mehr als 2000 Unternehmen aufgeteilt. Viele davon haben kaum Erfahrung auf dem Gebiet. Die Kosten haben sich verdreifacht. Wir glauben daher, Korruption sei die eigentliche Motivation für dieses internationale Abkommen gewesen.
Corruption was the main reason for signing this international agreement.
Bekannt ist auch, beim Zeitpunkt des Einsturzes war das Bahnhofsvordach rechtlich gesehen weiterhin eine Baustelle, da die finalen Kontrollen noch nicht durchgeführt worden waren. Für Mandic ist daher klar, der Unfall von Novi Sad ist das Versagen aller Institutionen, bis hin zur Staatsanwaltschaft, die bis heute keine Anklage erhoben hat.
So viele Leute haben sich möglicherweise strafbar gemacht. Aber die Staatsanwaltschaft konzentriert sich nur auf die Ingenieure und lässt die Korruption außen vor. Die Menschen auf der Straße fragen aber nach der Verantwortung der Regierung, die diesen Deal mit der chinesischen Bank gemacht hat.
Am Hauptgebäude des abgesperrten Bahnhofs ist immer noch sichtbar, wo das Betonvordach auf einen Schlag abgebrochen ist und die Menschen unter sich begraben hat. Vor dem Gitter liegen Blumen, Kerzen und Plüschtiere. Das Unglück ist auch 4 Monate danach eine offene Wunde. Eine Passantin bricht direkt in Tränen aus, als sie daran denkt.
Katastrophe.
Eine schreckliche Katastrophe, sagt sie. Kinder seien zu Tode gekommen. Eine Tragödie. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Ayla arbeitet neben der Unfallstelle in einem Imbiss. Freitags um die Mittagszeit, als das Vordach einstürzte, sei immer am meisten los gewesen. Sie könne immer noch nicht verstehen, was damals passiert sei, sagt sie. Und dann spricht sie etwas aus, was viele Menschen in Serbien denken.
Es hätte jeden von uns treffen können. Jeden meiner Freunde oder Familie. Wir treffen uns ständig hier. Ich gehe fast jede Woche zu einem Fußballspiel nach Belgrad, manchmal zwei- oder dreimal die Woche. Nonstop bewege ich mich von dort aus. Man hat einfach Angst, dass es auch woanders passieren könnte.
Das Unglück von Novi Sad ist eine Zäsur. Es ist der Auslöser für die aktuelle Protestwelle. Seit Wochen gehen die Menschen täglich irgendwo im Land auf die Straße, in den großen Zentren genauso wie in der Provinz. Manchmal sind es nur kleine Protestaktionen, manchmal demonstrieren 10, sogar Hunderttausende. Doch so laut diese Proteste sind, so leise beginnen sie jeweils. Mit einem stillen Gedenken und je einer Schweigeminute für jedes Todesopfer. So ist es auch dieses Mal in Belgrad. Unabhängige Schätzungen gehen von über 300.000 Teilnehmenden aus. Damit ist es der größte Protest in der Geschichte Serbiens. Aus allen Landesteilen sind die Menschen heute hierher gekommen. Er sei um 4:30 morgens aufgestanden, um mit einem Freund rechtzeitig in der Hauptstadt zu sein, sagt ein alter Mann. Ihm gehe es um die Freiheit.
Die Wahlen sind nicht frei. Die Regierung lügt und stiehlt. Es ist daher sinnlos, an ihren Wahlen teilzunehmen. Das sind keine echten Wahlen. Das ist einfach nur Betrug.
Bei den letzten Parlamentswahlen 2023 kam es landesweit zu Unregelmäßigkeiten. Diese wurden von in- wie ausländischen Wahlbeobachtern festgehalten. Serbien kann daher höchstens noch als halbe Demokratie bezeichnet werden. Die regierende serbische Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vučić kontrolliert praktisch alle Ebenen des Staates. Die Gemeinden, die Justiz, aber auch weite Teile der Medien, die entweder unter direkter oder indirekter Kontrolle der Regierung stehen und offen ihre Propaganda verbreiten. Es gäbe keine Gerechtigkeit in diesem Land, sagt ein junger Mann.
You know, there is no justice in the system.
Einen Job erhalte man zum Beispiel nur über Beziehungen.
If you want a job, you need to know something that have some connection somewhere and you can get a job that way, you know.
Jung und alt. Rechts und links. Der heutige Protesttag zeigt, wie breit die Ablehnung gegen die Regierung mittlerweile abgestützt ist. Präsident Aleksandar Vučić hat bislang keine Antwort darauf gefunden. Im Januar hat er den Premierminister abgesetzt. Damit sollte Entgegenkommen signalisiert werden. Die Proteste sind seither allerdings nur weiter angewachsen. Bis heute wurde weder ein neuer Premier ernannt, noch wurden Neuwahlen ausgerufen. Vučić wirkt ratlos. Offenbar will er sich der Kritik inhaltlich nicht stellen. Anfragen für ein Interview bei der Regierung oder seiner Partei bleiben allesamt unbeantwortet. Dafür tritt Aleksandar Vučić mittlerweile täglich in einem ihm nahestehenden TV-Sender auf, manchmal sogar mehrmals an einem Tag. Dort warnt er vor einer vom Ausland gesteuerten farbigen Revolution. Er zieht dadurch eine Parallele zu verschiedenen pro-westlichen Revolutionen im postsowjetischen Raum. Etwa in Georgien oder der Ukraine. Auch der russische Präsident Wladimir Putin spricht immer wieder warnend von diesen sogenannten Farbrevolutionen. Diese seien vom Ausland finanziert und gesteuert gewesen, mit dem Ziel, gezielt Länder zu destabilisieren. Aleksandar Vučić übernimmt wohl ganz bewusst die antiwestliche Rhetorik des Kremls. Im Vorfeld des Großprotestes in Belgrad warnte er zudem, die Opposition plane einen gewaltsamen Umsturz. Tatsächlich ist es aber die Regierung, die an diesem Tag in Belgrad mutmaßlich Gewalt anwendet. Als am Abend die Menschen erneut die Schweigeminuten für die Opfer begehen, entsteht scheinbar aus dem Nichts eine Panik. Schnell kommt die Vermutung auf, eine Schallkanone habe diese Panik ausgelöst. Eine Waffe also, die starke Schallwellen erzeugt und zur Kontrolle von Menschenmengen angewendet wird. Die Regierung dementiert umgehend. Man besitze gar keine solche Waffe. Diese sei nach serbischem Recht illegal. Doch innerhalb weniger Tage musste die Regierung erst einräumen, dass der Staat, entgegen den ersten Aussagen, sehr wohl im Besitz gleich mehrerer solcher Geräte ist und schlussendlich gar zugeben, dass an diesem Samstag im März mindestens eine davon auch auf den Straßen Belgrads präsent war. Trotzdem bleibt die Regierung bei der Behauptung, die Waffe sei nicht eingesetzt worden. Expertinnen und Experten bezweifeln diese Aussage jedoch. Auch zahlreiche Zeugen widersprechen der Regierungsversion. Es sind nicht zuletzt die immer wiederkehrenden öffentlichen Ausflüchte und Lügen, die aus den Protesten einen regelrechten Volksaufstand gemacht haben. An der Spitze stehen weiterhin die Studierenden. Die Universitäten sind daher das eigentliche Herz der Bewegung. Die Kunstfakultät der Universität Belgrad ist in Novi Beograd, fernab vom Zentrum. Das Gebäude ist wie der Großteil dieses Stadtteils im brutalistischen Stil des sozialistischen Jugoslawiens gebaut. Eine Gruppe junger Menschen steht vor dem Eingang und raucht. Immer wieder gehen Leute rein und raus. Das Gebäude ist wie die meisten Fakultäten des Landes besetzt. Nur Studierende sowie Dozenten und Dozentinnen haben Zugang. Alle anderen, auch Journalisten, müssen draußen bleiben. Unterricht findet seit Ende November keiner mehr statt. Der Alltag konzentriert sich nur noch auf die Protestaktionen, die hier geplant und umgesetzt werden. Dies sei fordernder als das Studium, sagt Sophia.
I always joke that I cannot wait that our demands are met and classes start so I can rest. Every time you go to sleep, there's someone else working, having meetings.
Sophia und Alexander studieren beide Theaterproduktion. Alexander erzählt, wie alles Ende November angefangen hat.
Basically, so after that happened in Novi Sad.
Nach dem Unglück in Novi Sad wollten die Studierenden der Kunstuniversität der Toten gedenken, erzählt Alexander. Sie taten dies, indem sie die Straße neben dem Unigebäude für 15 Schweigeminuten blockierten. Plötzlich griffen mehrere Männer die Studierenden an. Zwei mussten danach ins Spital. Schnell stellte es sich als koordinierte Attacke regierungsnaher Kreise heraus.
We learned later that some of them were associated with the government.
Später fanden wir heraus, dass manche der Angreifer mit der Regierung in Verbindung stehen. Einer ist ein Lokalpolitiker hier in Novi Beograd. Auch andere haben Verbindungen zur regierenden Partei.
With the ruling party.
Solche Attacken von organisierten Schlägern im Auftrag der Regierung sind in Serbien ein bekanntes Mittel, um oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen. Die Studentinnen und Studenten alarmierten die Polizei, doch nichts passierte.
Wir haben Fotos und Videos von der Attacke auf uns. Alles ist dokumentiert. Und trotzdem reagiert die Regierung nicht. Die Polizei reagierte nicht darauf.
Daraufhin beschlossen die Studierenden, den Unterricht zu bestreiken. Zunächst forderten sie nur eine Aufklärung des Vorfalls. Doch bald stießen weitere Fakultäten dazu und aus dem ersten Boykott hier an der Kunstuniversität wuchs in kurzer Zeit eine landesweite Bewegung. Die Studierenden organisierten sich und erweiterten die Forderungen, unter anderem um die lückenlose Aufklärung des Unglücks von Novi Sad. Solche Entscheide fällen sie immer basisdemokratisch. Schlussendlich gehe es ihnen um zwei Hauptanliegen. Das Ende der allgegenwärtigen Korruption, die sie selbst im Alltag spürten, so Alexander.
Ich musste vor ein paar Jahren meinen Blinddarm entfernen. Die Ärzte wollten mich nicht behandeln, bevor ich ihnen nicht 100 oder 150 Euro bezahlt habe.
Und Serbien soll ein funktionierender Rechtsstaat werden, ergänzt Sophia.
Our demands.
Wir konzentrieren uns auf die Institutionen. Sie sollen ihre Arbeit nach dem Gesetz erledigen, so wie sie es eigentlich sollten.
Bewusst attackieren die Studierenden den in Serbien omnipräsenten Präsidenten Vucic nicht direkt. Doch wenn sie fordern, dass die Institutionen, beispielsweise die Medien, die Justiz oder die Wahlkommission, ihre Arbeit gemäß den geltenden Gesetzen erledigen, unabhängig davon, wer gerade an der Macht ist, dann zielen sie direkt auf das umfassende Machtsystem, das sich Vucic in den letzten 12 Jahren aufgebaut hat. Am alten Bahnhof im Zentrum Belgrads. Neben den rot-blauen Trams in den Farben der Stadt fährt auch immer wieder ein altes, grünes BVB-Tram vorbei, eine Spende der Stadt Basel. Früher standen hier der Hauptbahnhof und der zentrale Busbahnhof direkt nebeneinander. Doch erst wurde der Zug, dann auch der Busbahnhof stillgelegt. Jetzt befinden sich die beiden Verkehrsknotenpunkte an jeweils anderen Orten der 1,5 Millionen Stadt, beide weit außerhalb des Zentrums. Stadtplanerisch macht das kaum Sinn, doch man brauchte Platz für ein weiteres Prestigeprojekt der Regierung, Beograd na Vodi, oder auf Englisch Belgrade Waterfront.
We are on Belgrade Waterfront area, basically.
Hinter dem stillgelegten Bahnhof aus dem 19. Jahrhundert sind die Hochhäuser dieses neuen Stadtquartiers zu sehen, das unter der Leitung der Regierung in den letzten Jahren gebaut wurde, erzählt die Architektin Iva Cukic. Sie gründete das Ministerium des Raumes, ein Kollektiv, das sich für eine bürgernahe Stadtplanung einsetzt. Gebaut werden konnte das neue Quartier, in dem das Projekt zum Sonderinteresse des serbischen Staates erklärt wurde. Diese Regelung ist eigentlich für staatliche Infrastrukturprojekte wie Autobahnen gedacht und nicht für private Investoren.
Das ganze Gebiet gehört einem Unternehmen. Sogar die öffentlichen Plätze sind privatisiert.
Um diese privaten Interessen durchzubringen, schreckte die Regierung auch nicht vor physischer Gewalt zurück, wie Iva Cukic erklärt. Ein Teil des Gebiets war ein beliebtes Ausgeviertel mit Bars, Diskotheken und Galerien. 2016 tauchten dann eines Nachts plötzlich maskierte Männer auf. Sie sperrten verschiedene Straßen ab und rissen mit Bulldozern die Häuser ab. Wer sich ihnen entgegenstellte, wurde bedroht. Ähnlich wie bei den Studierenden der Kunstuniversität ignorierte die Polizei die Anrufe der aufgestreckten Belgrader und Belgraderinnen. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass die höchsten Stellen der Regierung rund um Aleksandar Vučić hinter dieser illegalen Aktion steckten. Nicht zuletzt wegen dieses rücksichtslosen Vorgehens gab und gibt es verschiedene Initiativen und Protestbewegungen gegen Belgrade Waterfront. Vergebens. Das Quartier mit seinen Hochhäusern und Luxuswohnungen ist mittlerweile mehrheitlich abgeschlossen. Doch es ist ein unbelebter Ort und bleibt daher für viele Bewohner und Bewohnerinnen Belgrads ein Fremdkörper. Die Regierung sieht darin jedoch ein Vorzeigeprojekt, das sie immer wieder als Beispiel für den wirtschaftlichen Fortschritt bewirbt. Iva Cukic widerspricht.
Die Frage ist, wer davon profitiert. Ein Quadratmeter hier kostet 11.000 Euro. Das monatliche Durchschnittseinkommen in Belgrad liegt aber gerade mal bei 620 Euro.
Wie beim Bahnhof von Novi Sad gibt es auch bei Belgrade Waterfront Hinweise auf Korruption. Es gab keine öffentlichen Bauaufträge, die Finanzstruktur ist unklar. Und das nächste Projekt ist nur wenige hundert Meter die Straße hoch, beim ehemaligen jugoslawischen Verteidigungsministerium, das 1999 bei der NATO-Bombardierung Serbiens zerstört wurde. Die Schäden sind immer noch sichtbar. Das Gebäude ist zu einer Art Erinnerungsstätte geworden und stand bis vor kurzem unter Denkmalschutz. Doch dann wurde der Schutz aufgehoben. Nun soll Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Trump, hier ein Luxushotel bauen. Für Iva Cukic ein Paradebeispiel für das Vorgehen der serbischen Regierung.
Alles läuft auf undurchsichtige Weise ab. Plötzlich erfährt man, was in der eigenen Stadt passieren wird. Bei diesem Gebäude sind die Bürgerinnen und Bürger besonders empfindlich, weil es 1999 von der NATO und den USA bombardiert wurde. Dann kaufen die Amerikaner plötzlich das Grundstück und verwandeln es in ein Hotel mit einem kleinen Gedenkraum für die Ereignisse von 1999. Für viele ist das ein Schlag ins Gesicht.
Anspruch und Wirklichkeit prallen in Serbien oft aufeinander. Aleksandar Vučić stellt sich gerne als Macher dar, der Serbiens wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt. Große Bauprojekte wie neue Quartiere oder Autobahnen, bezahlt mit ausländischem Geld, sollen als Beweis für den Fortschritt dienen. Die Realität der meisten Menschen sieht aber anders aus. Sie kämpfen mit sinkenden Reallöhnen und einer öffentlichen Versorgung in schlechtem Zustand. Das Unglück von Novi Sad hat all dies schonungslos aufgezeigt, meint der Theaterstudent Aleksandar.
Dieser Bahnhof, den Sie so offen beworben haben, ist plötzlich kollabiert und hat Menschen getötet.
Das Unglück hat das Land vereint, sagt die junge Studentin Sophia.
Yeah, I think it's a revolution too.
Ich denke, es ist eine Revolution. Unsere Generation war noch nie so sicher, dass wir in diesem Land leben wollen. Ich habe noch nie so viel Liebe für mein Land und die Menschen gespürt. Ich habe mich noch nie so nah mit so einer Vielfalt an Menschen gefühlt.
Tatsächlich gelingt es den Studierenden, große Teile der Gesellschaft hinter sich zu versammeln. Menschen, die sich politisch von ganz links bis ganz rechts verorten, Studierte wie auch Bauern, Menschen aus der Großstadt und aus der Provinz. Dies gelingt, weil die Forderungen, obwohl klar formuliert, trotzdem unkonkret bleiben. Unter funktionierenden Institutionen können sich alle etwas vorstellen. Alle spüren die grassierende Korruption im Alltag und sind sich einig, dass sie dies nicht mehr länger hinnehmen wollen. Sobald es aber um eine mögliche Ordnung nach Vučić geht, dürfte die Einigkeit am Ende sein. Dies deutet sich bereits jetzt an. Eine Option wären Neuwahlen. Präsident Vučić hat dies selbst schon ins Spiel gebracht. Doch Neuwahlen unter den aktuellen Spielregeln wären kaum fair und frei. Die Opposition hat bereits klar gemacht, dass sie solche Wahlen boykottieren würde. Sie fordert dagegen die Bildung einer Übergangsregierung mit Expertinnen und Experten, die den Weg hin zu fairen Neuwahlen ebnen soll. Diese Forderung wird von einem Teil der Studierenden geteilt. Doch das Misstrauen gegenüber der chronisch zerstrittenen Opposition ist ebenfalls groß. Bislang vermeiden es die Studierenden daher, sich mit den Oppositionsparteien zu verbünden. Ohne sie dürfte es aber schwierig werden. Eine Mehrheit der Studierenden will den Wandel durch den Druck der Straße erzwingen. Doch die Frage ist, wie lange sie diesen Druck aufrechterhalten können. Serbien hat in den letzten Jahren immer wieder große Protestbewegungen gesehen. Erreicht wurde dabei kaum etwas. Die Bewegungen sind alle irgendwann eingeschlafen. Allerdings, die aktuellen Proteste konnten auf dem Unmut der vorherigen Proteste aufbauen. Sie setzen damit Aleksandar Vučić so stark unter Druck wie noch nie. Derzeit scheint das Momentum auf der Seite der Studierenden zu sein. Offen ist, ob das reicht, um Serbien in eine andere Zukunft zu führen.
Das war international eine Sendung von Janis Fahrländer, Redaktion Beat Vogt und Technik Florian Bo. Diese Sendung zum Nachhören sowie alle früheren Ausgaben von international finden Sie auch online unter srf.ch/audio. Ein Menuett von Joseph Haydn, das Finale aus der Klaviersonate Nummer 49 S-Dur, gespielt hier von Sebastian Knauer. Wir lösen das Klavier jetzt ab. Ein ganzes Barockorchester betritt die Bühne, die Hanover Band mit Musik von William Boyce. Thank you. Es ist zwar schon April, William Boyce hat uns hier aber dennoch mit der Ouvertüre zur King's Ode for the New Year beglückt. Eine Aufnahme mit der Hanover Band unter Graham Lee Cox. Musikmagazin heißt es hier auf SRF 2 Kultur nach 10 Uhr. Wir treffen dort den deutschen Saxophonisten Tobias Meinhardt. Wir hören in neue CDs rein, zum Beispiel in eine Produktion von Mozarts Hochzeit des Figaro. Nicht gesungen, sondern für einen Erzähler- und Bläseroktett. Und apropos Bläser, die Flöte bekommt jetzt gleich etwas Arbeit. Georg Philipp Telemanns Flötenkonzert in E-Dur. Thank you. tschechisch-schweizerische Flötist Karel Walter zusammen mit dem Capriccio Barockorchester Rheinfelden. Das war der vierte Satz Vivace aus dem Flötenkonzert E-Dur von Georg Philipp Telemann.
Thank you.
Das Casal-Quartett mit dem ersten Satz aus dem Streichquartett Nummer 1 G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Rebell heißt der nächste Komponist. Rebellisch klingt er allerdings nicht in diesem Caprice. Das Ensemble Odyssee mit einem Caprice für Orchester von Jean-Ferry Rebell. Mit ihrem Film Männer wurde sie berühmt. Unterdessen hat Doris Dörrie über 30 Filme gedreht, mehr als 20 Bücher geschrieben und verschiedene Theater- und Opernaufführungen inszeniert. Und mit ihren knapp 70 Jahren denkt sie noch lange nicht ans Aufhören. Was sie antreibt, erklärt sie in der Sendung Sternstunde Philosophie.
Ich mache Filme und schreibe Bücher, um rauszufinden, was mit uns los ist, mit uns Menschen. Also zum Beispiel, was mich unendlich fasziniert, warum wir die Gegenwart nicht ertragen. Warum wir uns in der Gegenwart nicht ertragen.
In ihrem neuesten Buch schreibt Doris Dörrie über das Wohnen, das für viele nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern ein Schutzraum, in dem sie sich zeigen können, wie sie sind. Doris Dörrie sagt, oftmals bewohnen wir nicht nur unser Zuhause, sondern der Raum bewohnt auch uns. Als Vielreisende kennt Doris Dörrie ebenso die Sehnsucht, die eigenen vier Wände hinter sich zu lassen, und sie fragt sich immer wieder, wie Leben und Wohnen einander bedingen. Barbara Bleisch spricht mit ihr über das Zuhause-Sein, das Reisen und das ganze Leben dazwischen, morgen Sonntag um 11 Uhr im Fernsehen auf SRF 1. Thank you. Sharon Isbin mit dem Stück Dedicatoria F-Dur aus dem Zyklus Cuentos de la Juventud von Enrique Granados. SRF 2 Kultur, nach den 10 Uhr Nachrichten gibt's hier das Musikmagazin. Bleiben Sie dran, schönes Wochenende wünscht Valerio Benz.
Die Nachrichten von SRF um 10 mit Corinna Heinzmann. Ein Teil der Zölle, die US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, sind nun in Kraft. Es handelt sich dabei um die pauschalen Zölle in Höhe von 10% auf Waren aus fast allen Ländern. Die abgestuften Zölle, welche für Länder gelte, mit denen die USA aus Sicht der US-Regierung ein besonders hohes Handelsdefizit haben, treten am 9. April in Kraft. Dann sollen auch die Zölle von mehr als 30% für Waren aus der Schweiz gelten. Noch gibt es Ausnahmen, beispielsweise für Arzneimittel, Halbleiter oder bestimmte kritische Mineralien. Trump hat gestern allerdings angekündigt, dass auch für derartige Waren künftig höhere Zölle gelten könnten. Zwei Meldungen aus dem Ausland in Kurzform. Zuerst in die Ukraine. Dort sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zahlreiche Kinder, wie Nachrichtenagenturen melden. Der Angriff ereignete sich in einer Industriestadt im Südosten der Ukraine. Dann nach Myanmar. Gut eine Woche nach dem schweren Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen auf über 3.300 Tote, wie staatliche Medien berichten. Rund 4.800 Personen seien verletzt. Hilfsorganisationen warnen davor, dass in Myanmar nach dem Beben Krankheiten wie Cholera ausbrechen könnten, weil in gewissen Gebieten die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Nach mehreren Ausbrüchen auch in Europa in den vergangenen Jahren ist die Situation rund um Mpox, früher Affenpocken genannt, etwas in den Hintergrund gerückt. Doch die Wissenschaft warnt vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus. In einem Fachmagazin schreibt ein britisches Forscherduo, im Zusammenhang mit dem Mpox-Virus gäbe es Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemie-Risiko. Aktuell gibt es in Afrika Ausbrüche mit 4 Varianten des Erregers. Die aktuell kursierenden Mpox-Varianten werden überwiegend durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. In der Schweiz sind nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit derzeit keine neuen Massnahmen erforderlich. Die epidemiologische Situation sei stabil, man beobachte die Lage jedoch, heißt es vom BAG weiter. Dann der Blick aufs Wetter.